SR2 Kulturradio. Religion und Welt.
Heute mit Tanja Philipp Murer. Guten Tag. Wie kann ein Dialog zwischen zwei Weltreligionen, die vieles eint, aber auch vieles trennt, wie kann ein Dialog zwischen Christentum und Islam gelingen? Sibedu, die christlich-islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz, sucht darauf Antworten. Gestern Abend wurde ihr 40-jähriges Bestehen in Berlin mit einem Festakt gefeiert. Dr. Timo Güsel-Mansur, Sie sind der Geschäftsführer von Sibedu. Was genau haben Sie sich zum Ziel gesetzt bei Ihrer Arbeit?
Das Ziel war tatsächlich, dass Christen und Muslime übereinander Bescheid wissen, über deren Glauben, über die Gemeinsamkeiten, die sie sehr stark verbinden, aber auch über die Unterschiede, die sie voneinander trennen. Gemeinsamkeiten wie zum Beispiel der gemeinsame Glaube an den einen Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und der ganzen Menschheit, zum Trennenden, dass zum Beispiel Jesus Christus christlicherseits als Gottessohn geglaubt wird, aber islamischerseits nur als Prophet.
Sie sagen, Sie möchten, dass Christen und Muslime besser übereinander Bescheid wissen. Fakt ist aber doch, dass die Skepsis gegenüber dem Islam immer mehr wächst. Was läuft denn da falsch?
Wir sehen, dass wenn Religion und Politik sich vermischen, dass sehr viele Nachfragen nach sich zieht. Und ich meine, dass wir manchmal auch die Ebenen vermischen, was kulturell, was politisch läuft, auf den Islam projizieren. Wahrscheinlich ist das mit ein Grund, warum so eine negative Vorstellung vom Islam herrscht.
Der Islam hat ein Gewaltproblem, das kann man nicht leugnen. Aber dass Islam mit Islamismus gleichgesetzt wird, das ist ja vollkommen falsch. Wird da nicht genug Aufklärungsarbeit geleistet von beiden Seiten?
Ich denke, wir müssen genau gucken, warum der Islamismusvorwurf immer wieder erhoben wird. Wenn wir in die Entwicklung in die arabischen Länder gucken, in manchen jedenfalls, sehen wir, dass Religion und Politik manchmal nicht unterscheiden und dass auch Religionsvertreter auch im Namen des Islams Gewalt jedenfalls billigen. Und da muss Aufklärung geleistet werden, ob solche Deutungen der Religion legitim oder illegitim sind. Und da ist die islamische Theologie gefragt, darauf Antworten zu geben.
Fühlen Sie sich von den Islamverbänden da genügend unterstützt? Also distanzieren die sich in ausreichendem Maße von Gewalt und Extremismus?
Distanzierungen gibt es meines Erachtens mittlerweile genug. Allein wenn Sie die Homepages der einzelnen Verbände sich anschauen, sind ja etliche Distanzierungen nach jedem Anschlag oder nach jeder Bombe, die hochgeht. Das ist, glaube ich, ausreichendermaßen geschehen. Was nicht geschehen ist, meines Erachtens, beziehungsweise wo noch Handlungsbedarf ist, tatsächlich die Grenzen ganz klar zu markieren und auch die entsprechenden Stellen und auch die Traditionen innerhalb der islamischen Tradition nochmal praktisch auf den Prüfstand zu setzen und zu gucken, ist so eine religiöse Auslegung von Koranstellen oder Traditionen, entspricht das dem Wesen des Islams oder ist es dem Wesen des Islams fremd? Der Islam hat ja den Anspruch, Friedensreligion zu sein und da kann man praktisch schauen und nachfragen, ob das tatsächlich so gelebt wird.
Wer müsste denn diese Aufklärungsarbeit leisten?
Da sind die islamischen Verbände gefragt. Es sind aber auch die islamischen theologischen Zentren in Deutschland, mittlerweile von denen 5 gibt, dort lehrende Professoren, aber auch Akademiker gefragt, in diese Richtung auch zu forschen, aber auch Aufklärung zu leisten. Es wird aber auch getan. Also es ist jetzt nicht bis jetzt nichts geschehen, sondern praktisch die Thematik, die Herausforderung wird gesehen und es wird auch daran gearbeitet.
Sie sagen, es gibt vieles, was uns eint, aber auch vieles, was uns trennt. Wie hilft denn Sibedu dabei, dass ein friedvolles Miteinander gelingen kann?
Sibedu hilft im Gespräch mit Muslimen, dass wir zum Beispiel über unsere eigene Religion klären. Sibedu hilft auch im Gespräch intrareligiös innerhalb der katholischen Kirche auch über den Islam aufzuklären. Dass zum Beispiel nicht alle Muslime Fundamentalisten sind, Fundamentalisten in dem Sinne Extremisten sind, dass der Islam eine monotheistische Religion ist, dass sie an den einen Gott glauben, dass einiges uns verbindet und dass wir als gläubige Menschen tatsächlich positiv für das Wohl der Menschen in der Gesellschaft zusammenarbeiten können.
Dr. Güzel Mansur, Sie sagen von sich selbst, dass Sie sich als Brückenbauer zwischen den Kulturen, aber auch zwischen den Religionen verstehen. Was macht Sie denn optimistisch, dass das Miteinander von Christen und Muslimen trotz aller Probleme dennoch gelingen kann?
Weil ich sehe, dass auch in Deutschland tatsächlich einige muslimische Menschen gibt, denen es auch wichtig ist, dass wir miteinander im Gespräch sind, im Gespräch bleiben und dass wir als gläubige Menschen uns gegenseitig schätzen und miteinander praktisch für die Wohl der Gesellschaft auch zusammenarbeiten.
Sagt Sibedo-Leiter Dr. Timo Güzel-Mansur. Dass der Zusammenhalt selbst innerhalb einer einigen Kirche auch schon mal auf eine harte Probe gestellt wird, das zeigt der Bruderstreit in der Orthodoxie. Dabei geht es nicht um hohe Theologie, sondern um Politik. Am Montagabend hat die russisch-orthodoxe Kirche auf einer Synode in Minsk den endgültigen Bruch mit dem Patriarchen von Konstantinopel beschlossen. Der gilt als Ehrenoberhaupt der orthodoxen Christenheit. Moskau aber nimmt ihm die Anerkennung einer selbstständigen ukrainisch-orthodoxen Kirche übel. Der Bruderstreit hat auch Auswirkungen auf die 2 Millionen orthodoxen Christen in Deutschland, berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Im Münchner Westen am Stadtrand liegt das kleine Kloster zum heiligen Hiob von Potschajew. Von hier aus leitet Erzbischof Mark die russisch-orthodoxe Kirche in Deutschland. Der 77-jährige Mönch ist ein zurückhaltender, stiller Mann. Interviews sind seine Sache nicht. Doch angesprochen auf die Entscheidung des Patriarchen von Konstantinopel gibt er jede Zurückhaltung auf.
Das ist also eine ganz unerhörte Einmischung in die inneren Angelegenheiten unserer Kirche. Konstantinopel hat beschlossen, eine Kirche in der Ukraine, die es aus unserer Sicht nicht gibt, diese Kirche, die Autokephalie zu verleihen.
Autokephalie heißt Eigenständigkeit. Es geht also nicht um hohe Theologie, es geht um Macht und um Politik und Besitz. Bis heute betrachtet der Patriarch von Moskau die Ukraine als sein Territorium und erkennt nur die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats als einzig legitime Kirche an. Doch viele Ukrainer sehen in dieser Kirche den verlängerten Arm Putins, spätestens seit dem Ukraine-Konflikt 2014, sagt der Münchner orthodoxe Theologe Georgios Flantis.
Deswegen fällt es ihnen sehr schwer, sich mit einer Kirche zu identifizieren, die ihrer Behauptung nach Werte und Ideen und die Ideologie eines Staates vermittelt, der die Ukraine angegriffen hat.
Priester des Moskauer Patriarchats sollen sich geweigert haben, für gefallene ukrainische Soldaten zu beten. Petro Poroschenko, der Präsident der Ukraine, hat nicht nur deshalb ein großes Interesse an einer eigenständigen ukrainischen Kirche. Das entspricht der orthodoxen Logik: eine Nation, eine Kirche. Also wandte er sich an den ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomaios. Das Ehrenoberhaupt der orthodoxen Christenheit möge doch bitte das Kiewer Patriarchat als selbstständiges Mitglied in die orthodoxe Familie aufnehmen. Denn es gibt bereits Millionen ukrainischer Christen, die sich nach der staatlichen Unabhängigkeit auch kirchlich von Moskau getrennt haben.
Seit fast 30 Jahren gibt es eine Spaltung in der Ukraine und deswegen hat das ökumenische Patriarchat die Entscheidung getroffen, sich hier einzumischen, als erste unter der orthodoxen Kirchen.
Moskau hat lange versucht, eine ukrainische Kirche zu verhindern, vergebens. Eine orthodoxe Kirche der Ukraine wird sich wohl schon in wenigen Wochen etablieren. Das Moskauer Patriarchat reagiert und kündigt die Kirchengemeinschaft auf. Metropolit Hilarion ist der Außenminister der russischen Kirche. Die russisch-orthodoxe Kirche erkennt die Entscheidungen nicht an und wird ihnen nicht folgen. Deshalb brechen wir den Kontakt zum Patriarchat von Konstantinopel ab, das sich mit einem Schisma identifiziert hat. Es klingt wie der Beginn einer Kirchenspaltung, wobei sich beide Seiten einander vorwerfen, das Schisma zu befördern. Für das Moskauer Patriarchat und seinen deutschen Erzbischof Mark sind die nach Eigenständigkeit strebenden Ukrainer die eigentlich Abtrünnigen.
Wir wollen kein Schisma und wir betreiben das auch nicht in irgendeiner Form, sondern wir wollen damit zeigen, dass wir mit den Menschen, die also eine solche Teilung unserer Kirche vorhaben, in diesem Moment nicht gemeinsam an den Altar treten können.
Moskau argumentiert mit dem Kirchenrecht. Tatsächlich dürfte es aber auch um Einfluss und Eigentum gehen. Was geschieht mit dem kirchlichen Besitz, den Kirchen und Klöstern, fragt Georgios Flantis.
Hoffentlich wird es keine Gewalt geben. Es geht auch um einige Heiligtümer, die für das slawische Christentum von großer Bedeutung sind. Und da wird natürlich die Frage sein, wem sie gehören werden.
Der Bruderstreit in der Orthodoxie hat auch Auswirkungen auf die 2 Millionen orthodoxen Christen in Deutschland. Erzbischof Mark überlegt, ob er aus der deutschen orthodoxen Bischofskonferenz austreten soll.
Zu unserem letzten Thema. Alle 3 Jahre legt die Nationale Armutskonferenz ihren sogenannten Schattenbericht vor. Er versteht sich als Parallelbericht zur Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung. Am Mittwoch war es wieder soweit und die Zahlen zur Armut, sie sind nach wie vor erschreckend hoch. 16% der Bevölkerung leben an der statistischen Armutsgrenze. Das heißt, sie haben weniger als 60% des bundesweiten mittleren Einkommens zur Verfügung. Im Saarland gelten 17% der Menschen als armutsgefährdet. Was die Landesregierung dagegen tun will und wo die Betroffenen den meisten Handlungsbedarf sehen, Caroline Düller weiß mehr.
Eigentlich ist Chris gerade ziemlich im Stress. Er hat Dienst in der Küche der Saarbrücker Wärmestube und es ist viel los an diesem Nachmittag. Aber ein paar Minuten Zeit habe er auf jeden Fall, um seine Geschichte zu erzählen, sagt er. Nach dem Tod seines Vaters kam der Absturz. 2 Jahre war Chris obdachlos. Jetzt geht es bergauf. Seit Januar arbeitet er in der Wärmestube. Er wünscht sich mehr Verständnis für Menschen, die Ähnliches durchmachen, sagt Chris.
Die, wo viel haben, dass sie nicht so herablassen, drunter gucken. Jeder kann in die Situation kommen und bleibt nichts aus, dass er nach obdachlos gibt, egal durch was oder durch Schicksalsschlag.
Ende 2015 hatte das CDU-geführte Sozialministerium den ersten Armuts- und Reichtumsbericht für das Saarland vorgelegt. Rund 180 Seiten Bestandsaufnahme der sozialen Lage, wie es in dem Dokument heißt. Eigentlich sollte aus diesen Daten bis Ende vergangenen Jahres ein Aktionsplan aufgestellt werden, um die Armut zu bekämpfen. Passiert ist bisher aber wenig. Immer wieder wurde die Veröffentlichung verschoben. Laut Sozialstaatssekretär Stefan Kolling liegt das auch daran, dass beim Thema Armut so viele Stellen mitreden müssen.
Es ist überall in den Ressorts verortet. Das macht eine Abstimmung nicht schwieriger, aber komplexer. Und dann haben wir natürlich auch im Bund viele Parameter, die da eine Rolle spielen, wie das Thema Rente, aber auch das Thema Gesundheitsversorgung und vieles mehr. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht ganz einfach.
Das allein will Manfred Klasen als Erklärung nicht gelten lassen. Das Thema sei ganz einfach zu lange liegen gelassen worden, sagt der Geschäftsführer der Saarländischen Armutskonferenz.
Also wenn ich es ganz hart ausdrücken würde, würde ich sagen, es ist eine Lüge. Selbstverständlich kann ich gegen Armut und unser Thema jetzt Wohnungsnot vorgehen. Natürlich kann ich hingehen und mehr Sozialwohnungen bauen. Natürlich kann ich hingehen und Wohnungen, die nicht mehr bezugsfähig sind. Natürlich kann ich die renovieren. Es passiert aber nicht. Man hat in den letzten Jahren, insbesondere was den sozialen Wohnungsbau angeht oder beziehungsweise den bezahlbaren Wohnungsbau, hat man geschlafen, schlicht und ergreifend. Die Politik hat geschlafen.
Allerdings, und das räumt auch Klasen ein, war wegen der Haushaltsnotlage bisher kaum Geld da. Projekte standen immer unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Mit dem neuen Doppelhaushalt soll sich das ändern, sagt Sozialstaatssekretär Kolling.
Wir haben die Daten, aber uns geht es ja, und das haben wir im Koalitionsvertrag verabredet, um Projekte, um konkrete Armutsprojekte. Und wir haben deswegen auch für die Haushaltsjahre 2019/20 erstmals in der Geschichte des Saarlandes einen Armutsfonds. Das gab es nicht. Wir werden jedes Jahr 500.000 Euro einstellen.
Aus Sicht von Manfred Klasen wäre zwar mehr Geld nötig, aber der Fonds sei immerhin ein Anfang.
Jeder Euro mehr ist ein Fortschritt. Ob das reicht, kann man natürlich in Zweifel ziehen, weil die Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, sicherlich so sind, dass sie viele Millionen in Anspruch nehmen würden. Es ist nur so, dass man natürlich immer im Rahmen dessen agieren kann, was möglich ist. Und ich sag mal, 500.000 jetzt und 500.000 im nächsten Jahr sind mehr, als wir bisher hatten.
Das Geld soll vor allem in Projekte fließen, die soziale Teilhabe ermöglichen für Menschen, die sich sonst wenig leisten können. Und es soll vor allem Kindern aus armen Familien helfen. Welche Projekte konkret gefördert werden, steht allerdings noch nicht fest. Hier will die Landesregierung erst abwarten, wofür überhaupt Anträge gestellt werden. Ein bisschen konkreter sieht es beim Aktionsplan zur Armutsbekämpfung aus. Kommende Woche soll es eine weitere Arbeitssitzung geben. Nächstes Jahr im Sommer soll der Plan fertig sein. Dass die Landesregierung da nun endlich Gas gibt, das wünscht sich auch Chris.
Die haben das Zepter praktisch in der Hand, das zu bewirken. Nur sie müssen es gerechter verteilen, werde ich mal sagen. Dass jeder was davon hat.